Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank.
Hallo und herzlich willkommen beim König der Podcasts, dem Podcast, der Monsterfilme aus Amerika bespricht, die auf Monsterfilmen aus Japan basieren, mit Monstern, die Könige sein wollen, aber keine sind, und Königinnen, die sich in Königinnen verwandeln, aber eigentlich vorher eine Raupe waren und jetzt plötzlich anders aussehen und mit Musik, die man eigentlich aus anderen Filmen auch schon kennt. Mein Name ist Steffen, ich bin hier der Nerd, und bei mir ist Daniel.
Hallo.
Er lacht sich wieder kaputt. Und als Special Guest der Gary.
Hallo.
Ja, wir sind im Kino gewesen und haben uns den neuen amerikanischen Godzilla angeguckt. King of the Monsters. Von Mike Doherty, ist ein anderer Regisseur, nicht mehr. Jared Edwards hieß der erste Kollege, ne?
Keine Ahnung.
Das war auch irgendwie der Star, so. Der auch den einen Star Wars Film da gemacht hat, den
komischen. Rogue One, ne?
Ich will jetzt keine Star Wars Diskussion anzetteln, aber das war der einzige neue Star Wars-Film, den ich wirklich mochte. Keine Ahnung.
Hey, da sind wir schon mal zwei.
Hat der nicht auch schon mal so einen Monster-Film gemacht, der auch irgendwie Monster hieß nur oder so?
Ja, ich glaube, das wird der.
Ja. Den finde ich auch sehr sehenswert tatsächlich. Den mag ich sehr.
Ja, der ist nicht schlecht. Ja. Auch wenn der sehr wenig Monster hat. Aber gut, das kennt man aus dem anderen Godzilla-Film ja vielleicht.
Genau. Vielleicht ist ja auch der Mensch das richtige Monster, wer weiß. Genau. Und heißt, erwartet eben jetzt die Fortsetzung vom 2014er Godzilla, der lief jetzt oder läuft jetzt seit Anfang Juni oder Ende Mai, ich weiß es gerade gar nicht. Läuft er auch Ende in den Mai. Deutschen Kinos. Genau. Den haben wir geguckt und im Vorgespräch haben sich schon alle unfassbar darum gerissen, die Story zusammenzufassen, und Gary hat sich mutig nach vorne gestellt. Bitteschön.
Ich versuch's. Wie gesagt, es ist jetzt 2 Wochen her, dass ich im Kino war. Ich war an dem ersten Tag, glaube ich, als er rauskam. Und es beginnt damit, dass Forscher im Regenwald von China war es, glaube ich. Ich krieg's jetzt schon nicht mehr zusammen. Die haben Monster entdeckt, aber ich weiß schon nicht mehr welches. War es Mothra?
Es ging, glaube ich, direkt mit Mothra los, ja.
Ja. Und dann erwecken die das, die Hauptforscherin, die auch eine große Rolle spielt, erweckt Mothra halt, der noch eine Raupe ist zu dem Zeitpunkt. Und mit Hilfe der Tochter beruhigen die das mit einem Gerät, das mit Monstern kommunizieren kann, weil die Vibrationen von den Titanen aufgezeichnet haben. Keine Ahnung, aber dann kommen Ökoterroristen und entführen die und ihre Tochter und töten, glaube ich, alle anderen. Und dann Cut zu dem Forscher, den man aus dem ersten Teil schon kennt, ich habe den Namen von dem japanischen Schauspieler vergessen.
Ken Watanabe.
Ken Watanabe, dankeschön.
Und der spielt den Sohn vom originalen Serizawa aus den originalen Godzilla-Filmen.
Ach echt? Guck mal, das war mir überhaupt nicht bewusst beim ersten.
Ist zumindest irgendwie so Kanon. Also ich glaube, die Filme existieren ja gar nicht im gleichen Universum, aber das soll der Sohn vom original Serizawa sein. Ja.
Auf jeden Fall ist der Name ein Easter Egg an den Original.
Genau.
Guck mal, wieder was gelernt. Da freut mich immer, mit Profis hier zu sprechen. Und die wenden sich dann an ihren Ex-Mann, mit dem sie wohl ursprünglich an dieser Maschine zusammengearbeitet hat, damit er ihnen auch so eins baut, damit die finden, weil die befürchten, dass die Ökoterroristen die anderen 16 Titanen, die auf der Erde noch gefunden wurden, alle erwecken wollen, um die Apokalypse zu bringen, weil der Mensch ist böse und macht die Erde kaputt. Und komm, dann weiß ich nicht mehr, was als nächstes passiert. Ich bin nicht wirklich.
Oh Mann. Danach explodiert einfach mal 2 Stunden alles, nee. Echt den Eindruck.
Nee, danach geht erstmal eine Basis in der Antarktis von Monarch. Das ist ja diese Firma, die schon auch in Kong Skull Island eingeführt wurde. wird dann in der Antarktis von diesen Bioterroristen da überrannt, oder von den First, ist ja scheißegal, auf jeden Fall von denen, wird die überrannt. Dort liegt King Ghidorah hinter einer riesen Eiswand. Der wird dann durch einen Unfall ebenfalls befreit. Und Godzilla kommt zwischendurch dann nochmal vorbei, kämpft das erste Mal gegen ihn in der Antarktis, verliert. King Ghidorah verschwindet auf einmal. Genau, die sind erstmal diesem Wirbel, also auf einmal taucht so ein mysteriöser Wirbelsturm auf, mitten in der, im Golf von Mexiko. Und der geht in die Richtung, wo die andere Monarch-Forschungsstation ist, wo Rodan drunter liegt, in so einem Riesenvulkan.
Und da stellt sich dann auch, glaube ich, raus, dass der Ökoterrorist die Forscherin gar nicht entführt hat, sondern dass die zusammenarbeiten. Mhm. Und genau. Die erwecken dann Rodan und der kämpft dann zusammen mit Ghidorah gegen Godzilla.
Ja, es ist nicht so ganz klar. Es sind, also alle Monster kämpfen da auch so irgendwie gegeneinander. Es gibt da gar nicht so starke Teams erst, ne?
Ja, aber erst kämpft Rodan mit King Ghidorah oder Ghidorah, ist ja egal, wie der jetzt da heißt, gegen Godzilla. Dann haben die Menschen auf einmal eine, Achtung, Easter Egg, Oxygen-Zerstörer entwickelt und töten damit Godzilla, beziehungsweise die verletzen ihn wohl so schwer, dass er sich zurückziehen muss.
Aber sie wollen eigentlich Ghidorah auch töten, das gelingt ihnen
genau. nicht. Genau, das gelingt ihnen nicht, weil er nicht von diesem Planeten ist und deswegen davon nicht betroffen werden kann. So, er wird dadurch aber zum Alpha-Tier über alle Titanen und deswegen rampagen hier, wie heißt das, rambulieren die anderen Titanen auf der ganzen Welt auf einmal. Machen alles kaputt.
Genau, also alle drei.
Ja, man sieht ein paar mehr als nur drei.
Ja, es ist ein bisschen, also da kommen wir dann gleich in der Besprechung nochmal zu, aber es ist jetzt, es könnte üppiger sein, sagen wir es mal so.
Ja.
Ich sagen, das reicht erstmal so von Story, sonst gehen wir vielleicht auch zu sehr ins Spoiler-Territorium. Dann können wir dann nachher im letzten Drittel nochmal mit reingehen. Ja. Fandet ihr den Film eine Verbesserung zum ersten 2014er?
Ja. Ja, ich auf jeden Fall.
Also ich mochte den ersten Jahr, deswegen, ich weiß, das ist eine verpönte Meinung, aber der Film ist sehr lang und ich fand den auch sehr langatmig, deswegen muss ich leider sagen, nein, auch wenn der bestimmt Aspekte hat, die viel besser waren als der erste.
Ich kann beide Punkte verstehen. Also Daniel, der sagt, ja, deutliche Verbesserung. Gary, du sagst in Teilen nicht. Ich habe da auch gesessen und dachte so, ist das jetzt wirklich besser als der erste oder nicht? Und ich fand, der erste hat ein bisschen einen stärkeren Fokus. Also der verliert auch nicht so schnell irgendwie die Perspektive auf das, was wirklich wichtig ist zu erzählen und hat aber dann natürlich das Problem des Monstermangels, so möchte ich es mal nennen. Also da fehlt eindeutig einiges an Godzilla. Da wird auch immer, das ist glaube ich die beste Kritik an dem Film, immer weggeschaltet, wenn Godzilla wirklich kommt. Da gehen irgendwelche Klappen zu oder dies und das und das. Das nervt halt die ganze Zeit. Und da ist ja dieser Film wirklich komplett anders. Da wird halt draufgehalten ohne Ende. Und das ist auch gleichzeitig irgendwie meine größte Kritik. Der Film macht exakt von allem das Gegenteil, was der erste falsch gemacht hat. Und das ist oft zu viel. Ich glaube, das war so mein größtes Problem. Also es ist so ein bisschen so, ja, wir haben auf das gehört, was die Fans am 1.2014er zu meckern hatten und haben das versucht irgendwie zu kompensieren und haben es aber irgendwie komplett übertrieben. Und also so cool und so atemberaubend, wie das zum Teil auch wirklich gewesen ist, so überladen ist der Film für mich irgendwie auch. Das war so mein Problem.
Also ich fand es ganz nett, dass es gerade mal ein bisschen weg von den Menschen gegangen ist und mehr auf die Monster zugeschnitten. Das hatte mich beim 2014 so genervt, immer nur auf diese langweiligen Soldaten und auf diesen blöden Jungen, den hätten sie von vornherein zertrampeln lassen sollen oder so. Ich fand den so scheiße da, ey. Das war schlimmer als Godzilla's Revenge und du weißt, wie ich den gefunden habe,
oder?
Oh
ja, ja. Ist eine Hassliebe, die du hast, diesem Film gegenüber.
Ja.
ja, es ist aber so dieses... Also es dauert ja in Godzilla-Filmen standardmäßig doch mal eine halbe Stunde, bis das erste Kaiju auftritt. Das kennt man aus den japanischen Filmen. Das ist unfassbar viel vorgeplänkelt. Vielleicht läuft mal so ein Fuß durchs Bild und dann war's das. Aber hier dauert es ja keine 5 Minuten. Und aus dieser Frühstücksszene sitzt sie dann mehr oder weniger sofort in dieser Forschungsstation und wecken Mothra auf. Also es ist ja wirklich ruckzuck sind sie dabei. Und es wirkt aber so gehetzt. Und Daniel, du sagtest ja gerade, es ist schön, dass es mehr auf die Monster geht. Ich hätte mir aber gewünscht, ein bisschen mehr, wie soll ich das sagen, ein bisschen mehr Perspektive auf die Menschen zu bekommen. Also dieser Typ, der dann später eben zur Hauptfigur wird, dieser ja, Ehemann, ich habe den Namen auch schon wieder vergessen, von der Forscherin, also der Ex-Ehemann.
Ach so.
So, der ist halt, also A, ist der halt mega unsympathisch die ganze Zeit. So, das erstmal, aber das ist ein Problem. Also es kann auch mal eine unsympathische Hauptfigur geben, mit der man sich identifizieren kann. Das kann schon mal passieren. Aber man hat so gar nichts Greifbares an ihm. Okay, sein Sohn ist von Godzilla zertrampelt worden. Und jetzt hasst er Godzilla. Der Typ ist irgendwie Inigo Montoya. Ne? You killed my father, prepare to die. So, das ist alles, was da passiert.
Es passieren auch so komische, ich weiß gar nicht, ob das in dieser U-Boot-Station von Monarch ist, so komische scheinbar Bonding-Momente zwischen Godzilla und ihm, die ich überhaupt nicht verstanden habe, was sie mir erzählen sollen. Also irgendeine unsichtbare Verbindung scheint es zwischen den beiden zu geben, aber...
Das ist ja diese eine Szene, wenn Godzilla so angeschwommen kommt und er ist ja irgendwie so, was ist ja Tierforscher oder irgendwas, er hat also ist im Wald mit Wölfen unterwegs oder keine Ahnung, irgendwas kann er. Und ist also irgendwie so Tierverhaltensexperte oder irgendwie sowas und kann das irgendwie deuten, Godzilla eine komplett unbekannte Spezies, auf einmal kann er das Viech lesen oder sowas.
Ja, und dann weil kommt er halt seine Gedanken lesen kann, so wirkt es zumindest.
Ja, so eine telepathische Verbindung fast schon. Was jetzt auch nicht neu wäre in einem Godzilla-Film, davon mal ganz abgesehen. Aber es ist so, also es kommt so aus dem Nichts, wie du schon sagtest, irgendwie so, das ist auch so haltlos und so folgenlos für den Rest des Filmes und taucht dann am ehesten nochmal eher für so einen Jumpscare, der dann auch wirklich sehr laut ist in dem Moment, in dieser U-Boot-Szene. Und das fand ich schon sehr schade. Also, dass man eigentlich die ganze Zeit eher so eine ruhige Stimmung macht, nur um dann hinterher mit einem Jumpscare das Ganze zu belohnen. Das fand ich dann doch ein bisschen billig.
Machst du jemand die Szene mit der Bohrstation, wo er sagt, die Schotten aufmachen, oder?
Ja, wo das Licht dann angeschwommen kommt, Godzilla, ja. Und dann denkt man, er ist weg. Und dann geht nochmal schnell dieses Licht an, und dieser Schrei kommt dann eben, ne? So nach dem Motto, ja, das ist also Godzilla will hier eigentlich nur den dicken Larry machen und sagen, wer hier gerade der Held ist. Das hätte man anders darstellen können. Das war wirklich nur für den Jumpscare da, nichts weiter.
Ich glaube auch, dass er vieles mit Easter Eggs zu tun hat, weil Godzilla reagiert auf eine einzelne Person, war auch schon im, was war das, 1900, irgendwas aus den 80ern später, wo das mit Zukunftsmenschen war und so weiter. Da hat er ja auch einen General aus dem Zweiten Weltkrieg geholfen und später, wo er dann zu Godzilla geworden ist, gucken sie sich kurz an, dann nicken beide, der erste, der Japaner nickt, dann Godzilla nickt so ein bisschen und dann macht er ihn mit dem Strahlkall. Ja, vernichtet irgendwie das ganze Hochhaus damit dann.
Und das ist halt mein zweites Problem mit dem Film, der ist so überladen mit Fanservice und es wirkt halt, also die haben halt gesagt, Mike Doherty, der Regisseur, der sei halt auch mit den Filmen aufgewachsen, der sei selber großer Fan, glaube ich, alles ungesehen. So wirkte er auch auf Twitter und in der ganzen Kommunikation über den Film. Im Ergebnis ist das aber, dass du im Grunde genommen in jeder Sekunde Elemente aus den original japanischen Godzilla-Filmen hast, die aber ohne großen Zusammenhang so reingeworfen werden. Und das nervt nach dem dritten Mal nur noch. Also auch dieser Oxygen-Zerstörer, der dann irgendwann so aus dem Nichts kommt, der hat einfach, also der wird nicht vorbereitet, das hat keinen Payoff, der wird benutzt und ist dann auch weg, auch ohne, dass er irgendwas gebracht hätte. Und so geht das die ganze Zeit. Und so jemand, der oder die noch nie einen Godzilla-Film gesehen haben, die haben da nichts von. Die denken, Oxygen-Zerstörer, was ist das, was soll das, verstehe ich nicht. Und dann bringt das noch nicht mal was. Und das sind dann so Plotpunkte, die für die einfach ins Leere laufen und Zeit kosten.
Ja, oder zum Beispiel auch da, wo sich Mothra am Ende, das ist, glaube ich, spoilermäßig, oder?
Dann geben wir jetzt einfach mal eine Spoilerwarnung raus.
Ja. Also das ist jetzt auf jeden Fall spoilermäßig, wenn sich Mothra später auf Godzilla legt, weil der bewusstlos ist und sie ihr Leben sozusagen in ihn weiter einhaucht, gibt's auch, das ist auch ein Easter Egg aus dem späteren Godzilla-Film. Mhm. Da ist ja auch kurz vorm Tod, ich glaube, das ist sogar, er muss aus den 90ern irgendwo sein.
Ja, ich glaube auch.
Macht hier auch das Gleiche und da ist auch Rodan ganz zufällig mit dabei.
Ja. Und das muss ja gar keine Handlungspunkte sein. Es reicht ja Kameraeinstellungen, die zum Teil gleich sind, dann Musik, die ganz klipp und klar benutzt wird, dieser Mothra-Gesang, dieses Mosuda. Ja. So, das war ein schöner Moment, aber das ist halt Fanservice. So.
Ja, ne? Das hat bei mir funktioniert.
Ja, das kann ich nachvollziehen.
bei mir halt auch, aber es ist natürlich faul.
Ja, genau. Es hat nichts Eigenes, es ist nicht eigenständig und ich hätte mir einfach eine logische Fortsetzung, eine eigenständige Fortsetzung des 2014ers gewünscht, der auch seine Stärken hat, will ihn nicht nur schlecht reden. Aber das war für mich so ein Punkt, dadurch, dass das halt immer und immer wieder passiert und immer wieder kommt und ich könnte noch stundenlang Easter Eggs aufzählen, die mir auch jetzt natürlich auch nicht einfallen würden, weil es auch so viele waren zum Teil. Das hat mich also wirklich, das ist das, was mich am allermeisten gestört hat, so diese Verweigerung, einen eigenen amerikanischen Stil in diesen Film mit hineinzubringen, sondern dieses Pampern der Godzilla-Fans.
Ja gut, ich weiß nicht, da bin ich anderer, wie gesagt, ein bisschen anderer Meinung, weil für mich hat der Film genau das, was ich auch endlich mal von einem Godzilla-Film erwartet habe, mal wieder geliefert, und zwar Monster-Action und Enden, Monster, die ich kenne, außer jetzt diese Random-Figuren, die dabei waren. Und vor allem haben die sich auch ein wenig an die, nennt sich das Lore-Geschichte, auf jeden Fall an die Godzilla-Geschichte gehalten, dass zum Beispiel King Ghidorah aus dem Weltall kommt und gar keinen natürlichen Ursprung hat, keinen irdischen.
Ja. Ja, das sind also Charaktertreue haben sie bei den Monstern definitiv auch eingehalten. Also das da, wo ich hingehen würde und sagen würde, es ist ein gültiges Easter Egg, sind halt auch die Mothra-Zwillinge, die halt im Film auch auftreten. Da musst du aber genau hingucken. So, ne?
Ja, die habe ich gar nicht gesehen. Wo hast du die denn da gesehen?
Und zwar die kommen auf einem Foto vor.
Tatsächlich nicht nur, sondern es gibt ja diese eine chinesische Forscherin, die damit unterwegs ist und diese Fotos irgendwann zeigt.
Ja.
Und ihre Schwester steht dann an diesem Wasserfall, wenn Mothra schlüpft.
Ach, guck mal, ich dachte, das wäre sie.
Ja, ich ja auch. Ich dachte, das wäre die gewesen.
Die sind zu dem Zeitpunkt sind die hunderte von tausenden von Kilometern auseinander. Also so schnell kann sie da einfach nicht hinkommen. Das ist tatsächlich ihre Zwillingsschwester.
Du hast voll recht, aber ich habe es einfach echt nicht gerafft, klar.
Und das ist ein Moment, wenn du den nicht mitkriegst, dann geht einem das wirklich verloren. Ich habe es auch hinterher später erst nachgelesen. Das sind aber so Momente, wo ich sage, okay, das ist ein geiles Easter Egg. Da hätte ich dann Bock drauf. Das ist okay. Und nicht nur irgendwie zu behaupten, hey, keine Ahnung, 1954 ist sowas schon mal passiert. Und dann denkst du, ja, 54, der ist sogar Godzilla-Film rausgekommen. Oder wenn dann die Stationen gezeigt werden und die haben dann irgendwelche Nummern und das sind dann jeweils die Jahre, wo die Figuren zum ersten Mal aufgetreten sind. Rodan, ich glaube, in 56,
ja.
Das ist dann Station 56. Das ist auch noch ganz nett. Aber alles andere, so, wo ich denke, das ist so, also so verschossenes Pulver, weißt du. Wir wissen ja, dass da jetzt nicht mehr so ein großes Universum passieren kann, weil Warner Legendary die Lizenz nicht mehr allzu lange hat. Und jetzt haben die versucht, in diesen Film alles reinzuballern, was sie irgendwie konnten. Das ist so schade.
So, die haben die gar nicht mehr so lange?
Nee. Das höre ich auch das erste Mal.
Ich glaube, dass die Lizenz 2021 ausgelaufen ist.
Und die erneuern die wohl nicht?
Vermutlich nicht, und Toho im Hintergrund schon anfängt zu planen, eigene Sachen zu machen. Also die News ging ja schon raus, dass Monsterfilme mit anderen Monstern passieren soll, die sie nicht weglizenziert haben. So wie es aussieht, haben die Lizenz aber noch bis maximal 2021 und dann ist vorbei.
Ach so, kamen deswegen diese unbekannten neuen Monster da rein?
Ja, ich denke schon. Das liegt auch vor allem daran, dass jedes weitere Monster halt auch neu lizenziert hätte werden müssen, ne?
Ja.
Also das hat wahrscheinlich einfach stumpf lizenzrechtliche Gründe, dass das in der Sekunde wurde was anderes, als eben die schon vorhandenen Figuren benutzen möchtest. Das hättest du halt nochmal neu verhandeln müssen. Und Toho ist ja schon relativ, also die lassen ja nicht so gerne andere Leute, andere Studios, andere Länder an ihre Figuren dran. Das ist ja Roland Emmerich zu verdanken.
Ja, ja, der hat wirklich viel Blödsinn gebaut damit. Mit einem Film.
Hat noch jemand was Negatives? Ich will nämlich nicht nur auf den Film rumhacken.
Ich glaube, ehrlich gesagt, stört mich am meisten, und ich glaube, dass auch irgendwie alles, was mich so richtig stört, ist, dass ich den wahnsinnig hanebüchen finde. Und ich weiß, das klingt komisch bei einem Godzilla-Film, aber es kommen so immer neue Sachen, die so komisch sind. Dann erst keine Ahnung, sind die Titanen auf einmal so da, um die Erde zu heilen quasi, so super krasse Wesen. Dann später das mit der, Mini-Spoiler, mit der Hohlerde, dass das auf einmal alles wahr ist und nur solche Sachen. Es passiert einfach so viele Sachen, die man einfach schlucken muss. Und in so alten Godzilla-Filmen wäre vielleicht eine davon passiert und dann hätten die sich aber auch super darauf fokussiert.
Achso, das mit der Hohlerde war ja, glaube ich, schon in Kong Skull Island ein bisschen angeteasert worden. Ne?
Ach, echt? Ja. Ja, mhm. Da habe ich es einfach überhaupt nicht dann mitbekommen. Ich fand das echt dumm einfach.
Diese Skullcrawler, die kommen aus diesen Gängen, also die leben in diesem Gangsystem, da kommen die tatsächlich her.
Und, ja, das war der einzige Grund, dass sie überhaupt diese Insel wollten, genau, um das zu testen.
Genau. Was ich wirklich hanebüchen fand, und wir sind ja im Spoiler-Teil, deswegen können wir jetzt gerne auch einfach vom Leder ziehen. Mhm. Irgendwann verlieren sie Godzilla ja, weil er sich heilen muss eben, und stellen fest, der ist in irgendeiner unterirdischen Höhle und schwimmen dann darunter und finden dann so eine alte Zivilisation, wo ich gesagt habe, also ich stelle dann irgendwie fest, oh, das ist aber älter als Rom und dann hast du nicht gesehen, lalala. Wo ich gesagt habe, der sagt doch, dass es Atlantis ist.
Ja,
ist doch okay.
Hab ich auch gedacht.
Sag's doch halt.
Ja.
Warum ist das jetzt komisch? Also ehrlich.
Mhm.
Also das hätte ich jetzt auch nicht mehr so. Aber du hast recht, Gary. Also in jedem anderen Godzilla-Film hätten sie gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Atlantis und holen Godzilla da raus. Das wäre ein Ding gewesen. Und dann kommt da noch so ein Klopper und noch so ein Klopper und hier noch. Und das war dann einfach alles viel zu krass. Ja, das war das, was ich mit überladen meinte tatsächlich. Das war mir alles zu viel.
Ja, dann haben die das vielleicht gemacht, weil die Lizenzen nicht mehr so lange haben.
Ja, ich vermute das. Also das ist so meine Interpretation dessen. Die haben einfach versucht, so viel wie möglich und einfach auch so viele Leute wie möglich glücklich zu machen, indem sie im Sekundentakt einfach geilen Kram da eingebaut haben.
Mhm.
Ich möchte aber dennoch was Positives über den Film sagen.
Ah, bevor wir jetzt ins Positive gehen. Bitte? Die haben Sally Hawkins im Off getötet. Da war ich richtig sauer.
Okay.
Die englische Forscherin. Bei Ken Watanabe die ganze Zeit mit dabei ist. Weil ich mag die Schauspielerin sehr. Ja. Und die stirbt einfach während, ich weiß gar nicht mehr, welcher Monsterattack, ich glaube, in der Antarktis, als King Ghidorah die Station zerstört. Und dann sieht man einfach, als sie wieder in der Basis sind, auf so einem Bildschirm ihr Gesicht und darunter steht Deceased. Da habe ich auch so, danke schön, dass ihr diese Figur aus dem ersten Teil auch einfach so im Off umbringt.
Das fand ich ja so witzig. Da ist ja Foreshadowing auf dem Filmplakat, ne? Weil Godzilla seinen Strahl nach oben schießt und genau den Namen von Sally Hawkins trifft. Das ist spannend. Ich möchte trotzdem positiv über den Film sagen. Boah, war die Monster-Action geil.
Ja.
Also,
auf jeden Fall.
Ja, also der Film hat dich ehrlich, ab der ersten Sekunde, also klar, überladen, haben wir alles geklärt, aber ab der ersten Sekunde hat er dich nicht mehr von der Leine gelassen. Da war 2 Stunden Nonstop-Action. Und das ist, glaube ich, so das, was ich mir manchmal, und ich glaube, da kommst du her, Daniel, auch für japanische Godzilla-Filme wünschen würde, dass die da einfach weniger labern. Oder labern, während die Monster kämpfen. Das geht doch auch. Du kannst mir doch erklären, wie ein Monster funktioniert, während sie sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Das passt. So, also vom Action-Standpunkt war der Film absolut in Ordnung. Also da habe ich mich also zu keiner Sekunde in irgendeiner Art und Weise gelangweilt in dem Sinne. Es war manchmal zu stumpf, es war manchmal zu pointless, aber wenn du in diesen Film reingegangen bist, um zu sehen, wie sich Ghidorah und Godzilla auf die Fresse hauen, hat man das hier komplett bekommen.
Ja, das stimmt. Und vor allem auch mal ziemlich gut gemacht. Nicht so wie die letzten, ich weiß nicht, gegen den Muto, das war, man hat zu wenig gesehen, aber das ist ja was anderes. Und auch von den japanischen letzten Godzilla-Filmen war ja auch nicht mehr viel.
Shin Godzilla ist schon ein guter Film für sich, aber bei Shin Godzilla würde ich schon sagen, der hat seine Stärken eher in der menschlichen Handlung. Und später dann eben, da haben wir im Podcast auch schon drüber geredet, Daniel, da ist die Monster-Action, die Kaiju-Action schon auch gut, aber der hat seine Kniffe tatsächlich in der Handlung. Da ist die Stärke tatsächlich eher so das, was dargestellt wird und gar nicht so sehr, was bei Godzilla selber. Godzilla da ist da ja auch nochmal stärker ein Symbol, als es das jetzt hier bei dem 2019er der Fall ist, hätte ich gesagt. Ansonsten, also ich habe halt im Internet die Diskussion mitbekommen, dass sich viele darüber beschwert haben, ja, keine Ahnung, was erwartet ihr von einem Godzilla-Film? Da sind die menschlichen Handlungsstränge doch immer so die schwächsten. Wo ich halt denke, das ist irgendwie auch eine schlechte Entschuldigung. Gerade weil wir hier auch wirklich Wert darauf legen, nochmal zu beurteilen, wie ist denn die Handlung um die Godzilla-Kämpfe, die Monster-Kämpfe eigentlich herumgestrickt? Und das ist ja auch häufig die Schwachstelle an auch klassischen Godzilla-Filmen, dass da einfach nichts bei rüberkommt. Und hinzugehen und zu sagen, ey, alte Godzilla-Filme sind halt auch so scheiße, ist halt irgendwie so ein Nebenkriegsschauplatz, den man nicht aufmachen muss.
Ja, und diese Parallelhandlungen aus den 70ern, die ja ganz oft da waren in Godzilla, ne?
Das kann man dem wirklich nicht vorwerfen. Die Menschen nehmen schon Einfluss auf die Monster jetzt hier in dem. Also das muss man ja echt sagen. Also das hat schon Hand und Fuß, was die Menschen da machen. Nicht so wie teilweise, dass das überhaupt nichts miteinander zu tun hat, als würde man zwei Filme gucken einfach.
Ja, genau. Wie war das noch, Stefan? Ich bin von der Venus, oder wie war das?
Ich bin von der Venus?
Ja. Das war ja total zusammenhängende, da hätte auch zwei Filme rausmachen können.
Ich bin von der Venus ist hier bei uns im Haushalt auch schon geflügeltes Wort geworden. Das ist schön. Ja, was gibt's noch? Also ich fand, es war sehr amerikanisch, also die Monster waren halt sehr amerikanisiert, es war alles sehr krass, sehr laut, sehr wild, sehr groß, also man hat auch, glaube ich, zum ersten Mal, das gibt's gerade in den älteren Godzilla-Filmen, sind das oft nicht nur zwei Handlungsebenen, sondern oft auch so zwei Größenebenen, dass man gar nicht so wirklich in Bezug hat, wie groß ist so ein Kaiju eigentlich. Und wir haben hier Millie Bobby Brown, also Eleven aus Stranger Things, die hier so ein bisschen die Hauptrolle spielt, aber auch nicht so wirklich. Hätte ich mir eigentlich auch gewünscht, dass sie die Hauptrolle ist, aber ist hier eigentlich gar nicht, sondern eher ihr Vater. Und sie steht halt irgendwie auf einer Straße und dann kommt halt Ghidorah und brüllt sie an, so auf Straßenlevel. Und dann hast du erstmal überhaupt einen Maßstab, um zu wissen, wie groß ist so ein Viech eigentlich. Und das ist schon sehr imposant, das haben sie wirklich gut gelöst.
Generell war das alles ziemlich gewaltig. Was man da so gesehen hat, wie auch die Kämpfe und alles.
Und ich mochte die Designs total von den neuen Monstern. Sogar auch das von Mothra, auch wenn ich im Internet mitbekommen habe, dass das viele hassen.
Zum Beispiel ich.
Ja, so warum? Weil der nicht mehr aussieht wie eine Motte, oder?
Ja, das ist genau der Punkt. Das ist halt eine Gottesanbeterin. Das ist ein ganz anderes Tier. Und es sieht halt auch scheiße aus. Also, die haben versucht, das, glaube ich, so ein bisschen an diese Mutos heranzu, die auch so insektenartig gewesen sind. Ich glaube schon, dass das Absicht war, dass es so eine andere Spezies davon irgendwie ist. Wo ich denke, warum muss es jetzt eine Abwandlung davon sein, wenn doch alle Titanen, wie die Kaijus hier ja heißen, ohnehin eigene Spezies sind. Also jeder Titan ist ja seine eigene Spezies. Wieso müssen die da miteinander verwandt sein? Das war so meine Interpretation. Und ich mag das tatsächlich nicht. Also Mothra ist ja die Königin der Monster, also der weibliche Gegenpart zu Godzilla. Und die darf dann auch zarter, runder, hübscher sein. Wuscheliger und ein bisschen kuscheliger so. Das ist dann schon okay. Die muss nicht auch so ein. Also in amerikanischen Monsterfilmen muss immer alles, es müssen immer so diese schnaubenden, schnatternden, kreischenden Viecher sein und das muss Mothra nicht sein. Das fand ich so schade.
Ja. Aber ich mochte eigentlich gerade das, ich finde nämlich nicht, dass sie nur wie eine Gottesanbeterin war, sondern weil die hat ja im Prinzip auch einen Bienenstachel und trotzdem Mottenflügel. Die ist mehr so eine Zusammenmischung aus verschiedenen Insekten und das mochte ich dafür, dass sie ja auch häufig so sinnbildlich für die Natur steht, fand ich das eigentlich ganz gut gewählt.
Ist ein Argument, fand ich trotzdem scheiße.
Das bleibt dir ja unbenommen.
Ja, genau. Kann man so sehen. Ich fand Ghidorah halt geil. Also ich habe gedacht, okay, ein dreiköpfiger Drache könnte vielleicht in einem amerikanischen CGI-Film ein bisschen lächerlich wirken, fast wie so ein Cartoon. Dass es nicht in dem Maße passiert, wie ich befürchtet hatte. Dann gibt's aber immer noch Kevin. Ich weiß nicht, ob ihr Kevin kennt.
Kevin
ist der dritte Kopf, der immer so ein bisschen abwesend ist und nicht zuhört. Ich glaube, das ist der hinterher nachwächst. Also Godzilla haut ihm ja, glaube ich, einen Kopf ab. Und der wächst dann hinterher nach. Und ab dem Zeitpunkt ist Kevin so ein bisschen unaufmerksam und guckt immer woanders hin. Da muss man drauf achten. Also das ist, glaube ich, so ein Punkt. Achtet da mal drauf. Da gibt's auch schon Memes, dass Kevin immer nicht aufpasst. Das fand ich aber, das sind so Details, da haben sie sich, glaube ich, auch Mühe gegeben, den drei Köpfen so unterschiedliche Persönlichkeiten zu geben, dass das ein bisschen wirkt wie verschiedene Charaktere. Das ist auch nicht zu übertrieben. Das fand ich, glaube ich, bei der Hydra in Herkules ein bisschen schlimmer. Die dann nochmal
streiten sich auch einmal, oder?
Ja, die streiten sich richtig zum Teil, ja. Das ist ja in den klassischen Godzilla-Filmen, da wirken die beiden äußeren Köpfe eher so wie Hände, also eher wie Verlängerungen von, also Ersatz von Händen praktisch. Und das ist hier nicht. Also das sind schon drei weitestgehend autonome Tiere, die aber so ein bisschen das gleiche Ziel haben. Das haben sie ganz gut hingekriegt. Also Ghidorah hat mir tatsächlich am besten gefallen. Und ich fand Rodan, muss ich dazu sagen, wirklich beängstigend. Der hatte für mich fast den gleichen Impact wie in Final Wars, wo der ja richtig krass ist. Also so krass hatte ich Rodan schon lange nicht mehr gesehen. Der gefällt mir auch sehr gut.
Ja, und der ist auch deutlich größer als sonst dargestellt.
Und dass er direkt, ich glaube, es war auch schon mal irgendwann Feuer-Rodan?
Es gab vorher keinen, nee.
Nicht? Er hatte den Eindruck irgendwie. Aber ich fand gut, dass er noch sowas hatte, weil sonst hat man ja gut, ist halt ein großer Vogel. Herzlichen Glückwunsch. Aber jetzt hat er wirklich noch diese Feuersache.
Ja, das kommt daher im Original, wo der zum ersten Mal aufgetreten ist, 1956 in Rodan oder Fliegende Monster Osaka oder so hieß das. Da sterben die hinterher in einem Vulkan, die beiden Rodans.
Und dann kommt er da aus, das ist auch so wieder so ein Easter Egg, dann kommt er aus dem Vulkan halt auch wieder raus. So, das fand ich auch gut, so die Figuren da auftreten zu lassen, wo man sie auch erwartet. Aber das ist halt so ein Ding, das kanonisiert halt die Originalfilme so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen unnötigerweise, ich weiß es nicht.
Ja, man weiß ja nie, was noch alles kommt, ne?
Ja, ist die Frage. Ja, einen Film haben wir ja noch, da können wir dann gleich mal drüber reden, was ihr da erwartet. Monster Design. Dann gibt's ja noch diese hinzuerfundenen, da ist, glaube ich, noch ein weiteres Muto dabei.
Ja.
Was man noch nicht gesehen hat. Und dann gibt's den eine Spinne. Die haben sie schon an. Oh Gott, wie hieß sie, Daniel?
Kumonga.
Da haben sie, glaube ich, da schon irgendwie gesagt, dass das die sein könnte. Die ist aber auch deutlich hässlicher und auch irgendwie nicht so cool. Dann gibt's diesen Elefanten, diesen Behemoth.
Ja.
Und dann bricht, glaube ich, irgendwie in Deutschland, in Bayern, noch so ein Monster raus.
Ja, den sieht man da auch nicht so wirklich.
Einfach ein Berg, habe genau, ich das Gefühl.
Also es gibt im Internet schon Screenshots, so ein bisschen, aber siehst im Grunde nur Geröll vor dem Auge und einem Maul und mehr hast du davon eigentlich gar nicht. Und, also wenn man schon behauptet, wir haben hier irgendwie 17 Kaijus oder 17 Titanen, dann macht euch halt auch die Mühe und macht euch ein bisschen Gedanken dazu. Da hätte man wirklich ein bisschen, also nicht einfach nur behaupten, es sind 17, sondern, also man hätte ja alles machen können. Es gibt doch genug Tiere, die man irgendwie einen Fisch oder irgendwas oder wegen meiner als Gag und als wirklich richtig gutes Easter Egg einfach auch eine große Schildkröte. Ist doch in Ordnung.
Ne? Ja, oder Evo, hier, wie heißt die noch? Ebira, dieser Riesenhummer.
Alles. Man hätte wirklich was machen können. Und da geht der Film mir nicht weit genug. Also da hätte man einfach wirklich noch mal hingehen können und sagen können, so, wir vergrößern das Pantheon und machen einfach wirklich unsere eigenen kleinen Kaijus. Wir wissen, dass wir diese Viecher nie wieder brauchen werden. Aber an solchen Sachen merkst du ja, dass die Leute sich dann auch Mühe gemacht haben und richtig Bock hatten, was zu tun. Und nicht, indem sie einfach nur, also die Sachen, die sie in den Film eingebaut haben, hätte man aus jedem Fan-Wiki rausziehen können. Da hätte man keinen ausgewiesenen Godzilla-Fan für einstellen müssen als Regisseur. Das ist so mein Hauptkritikpunkt, was diese ganzen Easter Eggs eben angeht. So, das hätte jeder machen können. Da brauchst du keinen Kaiju-Fan für. So wie sie es gemacht haben.
Ja, obwohl ich immer noch nicht weiß, was dieser Behemoth sein sollte, dieser Mammut.
Das ist ja so ein Stück weit auch mein Problem mit den Titanen in diesem Universum. Da gibt's ja auch eine Szene, wo dann eben so Bilder eben gezeigt werden, so von Drachen, von Lindwürmern, von der Hydra, von der griechischen. Und dass das eben alles diese mythischen Figuren sind, die, also dass die Kaijus im Grunde genommen Inspiration waren für diese mythischen Figuren. Und das ist halt die Original-Kaijus in den Filmen, sind mythische Figuren. Das ist ja in der Definition dieses Begriffs Daikaiju ja schon drin. Dass ein Godzilla für sich selber eben auch ein Symbol ist, dass ein Ghidorah als Weltraumdrache eben auch was ist. Oder eben auch King Shiza, der ja wirklich selbstständig, also eine richtig echte, auch in der japanischen Folklore existierende mythische Figur ist. Und hier sind es dann eben nur die Inspiration für irgendwas. Und das fand ich echt schwach.
Stimmt, da war auch noch ein Mann, da gab es damals ja auch noch diese Schlange, die dem chinesischen Drachen entspricht und so.
Ja. Also, der Film möchte unfassbar viel, aber kriegt so auf dieser Metaebene, auf der Bedeutungsebene irgendwie nicht hin, dem Ganzen, was auf der Leinwand passiert, noch Gewicht zu geben. Deswegen so diese 2 Stunden knallharte Action, die sind schon cool, wenn man das möchte, wenn man Bock hat. Also wenn einem bei einem Godzilla-Film wichtig ist, dass 2 Monster oder mehrere Monster sich gegenseitig auf die Fresse hauen, dann kriegt man das hier komplett. Das ist gar keine Frage. Wenn euch das was wert ist, wenn euch das ins Kino bringt oder dazu bewegt, eine Blu-ray oder eine DVD zu kaufen, dann ist das exakt das, was ihr hier kriegt. Aber leider auch nicht mehr. Das ist schade.
Ach, ich gesagt, für mich war das mal eine komplett neue Unterhaltung im Gegensatz zu dem, was man sonst immer geliefert bekommen hat in letzter Zeit.
Ja. Also es war actionmäßig eine absolute Steigerung zu dem ersten.
Ja.
Ne? Also da braucht man auch gar nicht diskutieren. Das ist also 2 Stunden lang knallharte Monster-Action.
Ne? Ja, im Gegensatz zu 2 Stunden und nur 7 Minuten Monster.
Ja.
Ich würde auch jedem, der auf solche Action steht oder auf so Monsterfilme, empfehlen, sich den auf jeden Fall im Kino anzugucken, wenn man das kann, weil dafür lohnen sich die Bilder schon echt. Ich glaube, das ist viel geiler als zu Hause.
Am besten noch in einem IMAX. Also viele Leute, die es im IMAX gesehen haben, haben auch gesagt, krass, das war noch mal größer und noch mal irgendwie. Wir haben ihn auch in 3D gesehen, das ging. Also das war jetzt nicht überwältigend, aber also 3D finde ich ja immer unnötig. Hat, glaube ich, nur bei Spider-Verse irgendwie ganz gut geholfen. Gut, habt ihr noch was vergessen?
Nö, nicht.
Jetzt steht uns ja nächstes Jahr, ist es nächstes Jahr schon soweit, mit Godzilla vs. Kong, der nächste Teil schon ins Haus. Ich meine, dass Kong in dem Film zumindest von hinten zu sehen ist auf einem Bildschirm, bin mir aber gerade nicht sicher.
Ja, ich glaube auch.
Ja,
also kurz einmal durchs Bild läuft. Was erwartet ihr von der Fortsetzung? Es gibt ja noch diese Post-Credit-Szene, die so ein bisschen hindeutet, wie es dann weitergehen könnte. Was erwartet ihr?
Für mich ist das schwierig, weil es gab ja schon mal einen Godzilla gegen King Kong und da waren die ja beide gleich groß in etwa, weil es 2 Menschen waren, die in einem Kostüm gesessen haben. Für mich bleibt King Kong, auch wenn das jetzt 40 Jahre später ist, weil das in den 70ern war der ja wirklich nur so, was weiß ich, 30 Meter oder so, auch wenn er noch gewachsen wäre, wäre er für mich niemals so groß wie Godzilla und hätte gar keine Chance dagegen. Deswegen ist für mich, angucken werde ich ihn, aber ich werde ihn nicht mit dem nötigen Respekt entgegentreten können, weil für mich einfach der King Kong viel zu klein ist gegen Godzilla. Da wird Godzilla einfach drauf treten und weg ist das Vieh.
Steht da schon fest, wer da Regie führen wird? Das würde mich gerade interessieren.
Ich glaube,
ich habe es mal gehört. Aber
ich glaube, der gleiche nochmal. Ich glaube, die sind sogar schon dabei. Der Film ist, glaube ich, sogar weitestgehend abgedreht. Also, bin mir gerade nicht sicher.
Ich glaube, es würde mich mehr freuen, wenn der Regisseur aus hier Kong Skull Island Regie führen würde. Mhm. Da hätte ich richtig Bock drauf.
Ich recherchiere.
Ansonsten erwarte ich, dass hoffentlich der Kampf geiler wird als in dem alten King Kong vs. Godzilla.
Es ist Adam Wingard.
Ist der Typ von dem Netflix Death Note Film, ne?
Ja.
Oh ja, cool.
Ja.
Ja, ich hoffe, das wird gut, sage ich an der Stelle dann mal noch.
Ja, der hat aber, was hat er denn hier? Habe ich alles nicht gesehen. Also was er regisiert hat, ich habe so einen Death Note-Film nicht gesehen. Und den neuen Blair Witch hat er offensichtlich auch gemacht. Ich bleib gespannt. Die Post-Credit-Szene deutet ja darauf hin, dass sie einen Ghidorah-Kopf behalten haben. Vermutlich der beim ersten Mal abgeplumpst ist, habe ich zumindest so gedeutet. Das heißt, wir sehen wahrscheinlich Kong und Godzilla vereint im Kampf gegen Mechagodzilla.
Mhm. Ja, das kann natürlich auch sein, stimmt. Ja.
Das ist so meine Deutung der ganzen Sache, weil das einfach, also natürlich, das ist ein Monsterfilm und alle Versus-Filme der letzten Jahre haben eigentlich die Gegner, also die Monster, erst gegeneinander kämpfen lassen und dann gemeinsam gegen irgendeinen gemeinsamen Feind. Das ist relativ häufig so. Und eben auch mit dem Überleben von Ghidorah oder zumindest dem Genmaterial, das wollten sie ja auch erreichen in dem Film, dass sie sich das Viech nochmal neu klonen und dann gegen Godzilla antreten lassen, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass Kong und Godzilla gemeinsam gegen Ghidorah kämpfen. Das ist so meine Spekulation, ja.
Hätte ja sonst auch ein bisschen, also ich hatte das sowieso ein bisschen als merkwürdig gefunden, als das dann hieß, Kong gegen Godzilla oder Godzilla gegen Kong, weil Godzilla repräsentiert ja sozusagen das Gleichgewicht für die Erde und so weiter und Kong ist ja jetzt auch nicht einer, der gerade die Erde vernichten will und wieso sollten die dann gegeneinander antreten?
Bestimmt, weil Kong der König werden will, eigentlich oder sowas. Ja, damit er sich King Kong endlich nennen kann.
Und dann steigt er auf ein großes Hochhaus und wird von einem Hubschrauber runtergeschossen.
Ja. Gut. Aber auf welches Hochhaus dieser neue Kong jetzt klettern soll, das muss bis dahin auch erstmal gebaut werden.
Ach, dieser Burj Khalifa oder wie der da heißt.
Genau,
ne?
Nach Dubai dann, ja genau.
Steffen, ich lese gerade, warum die hier Titanen und nicht Kaiju heißen.
Ah, bitte?
Die Monster erhalten in diesem Film den Namen Titanen, um so Verwirrungen über einen möglichen Bezug zu der Filmreihe Pacific Rim vorzubeugen, in dem die Riesenmonster als Kaiju nach dem japanischen Wort für Monster bezeichnet werden. Auch Pacific Rim wurde von Legendary Pictures veröffentlicht.
Ja, da hätte ich mir auch echt ein Crossover gewünscht.
Also, ich weiß nicht, warum man so einen schlechten Film wie Pacific Rim mit so einem Film wie Godzilla...
Ich mag den auch nicht.
Ja, das geht gar nicht.
Den hätten wir auch längst mal besprechen können, spätestens als der zweite dann im Kino war, aber den habe ich halt auch noch nicht gesehen. Das heißt, wir werden Pacific Rim in diesem Kontext, in diesem Podcast erst dann sehen, wenn er tatsächlich an der Reihe ist. Und mag ich Pacific Rim nicht.
Aber das, bis er dann an der Reihe ist, das dauert ja auch noch ein paar Jahre, oder?
Ja, das sehen wir dann. Also wir kriegen dieses Jahr, das können wir schon mal sagen, ich glaube locker die 70er Jahre durch.
Ja, aber die 70er, ich meine, der andere ist von 2012 oder 2013.
Und dann haben wir nächstes Jahr in einem halben Jahr, glaube ich, die 80er geschafft. Die sind nicht so üppig.
Nee, da waren nicht so viele.
Da ist nicht so viel. Und die 90er, die schaffen wir auch in einem Monat. Die 90er sind, glaube ich...
Ja. Monat oder Jahrhundert gesagt?
Jahrhundert. Ich glaube, die 90er sind tatsächlich sehr üppig. Also das wird dauern, bis wir da durch sind. Ja,
sind, glaube ich, alleine 6 oder 7 Godzilla-Filme sind da, glaube ich.
Und dann noch 3 Godzilla, 3 Gamera-Filme mindestens.
Ja.
3 Mothra-Filme, die möchte ich nicht vergessen.
Ja, die sind auch noch dabei.
Und wie hießen die denn? Die habe ich jetzt neulich, habe ich die mal mir ausgeguckt. Das muss ich mal eben schnell, nee, kann ich jetzt gerade gar nicht. Es gibt noch 2 amerikanische Kaiju-Filme, die wir dann auch gucken können. Und ich rede nicht von Godzilla 98.
Oh, aber den macht ihr den dann auch?
Ja, natürlich. Also Godzilla 98 gehört hier ganz fest ins Programm, da gehe ich ganz fest von aus.
Ja. Da freue ich mich, ja, da stelle ich jetzt schon den Wecker für. Ja.
Lass mich mal eben rechnen, ungefähr 2021 wird das der Fall sein. Gut, wenn ihr jetzt sonst nichts mehr habt, gehen wir in die obligatorische Wertung.
Ja, ich habe soweit nichts mehr.
Ich auch nicht.
Ne, dann fang doch mal an. Wer möchte anfangen? Daniel?
Ich fange an, okay. Also ich muss sagen, wirklich, wenn es nur um die Action geht und alles, gebe ich dem Film auf volle 10 Punkte von 10. Mir hat das sehr gefallen, auch die Monsterkämpfe waren in Ordnung. Die waren nicht so dieses generische Wrestling oder so, sondern tatsächlich so, wie sich wahrscheinlich Monster verhalten würden. Das Aussehen von den Monstern, ja, ich würde noch 8 von 10 Punkte geben. Ich bin nun mal eher so ein Fan von den alten Kostümen und alles und nicht dieses Neumodische. Es ist für CGI-Status sehr gut. Also ich habe da auch bei den Nahaufnahmen fand ich wirklich hübsch gemacht. Die haben sich sehr viel Mühe dafür gegeben. Aber ich bin halt eher so ein Fan für die Puppen. Für die Anzüge. An sich würde ich dem Film aber auf jeden Fall eine 9 von 10 geben. Also das ist wirklich für mich ein toller Film. Das einzige Problem, was ihr dann wahrscheinlich sagt, dass der sehr überladen ist. Dass die Menschen da zu kurz kommen. Aber ich denke mal, bei jedem Film gibt es irgendwo etwas, wo etwas zu kurz kommt.
Ja, dann mache ich einfach mal weiter. Ich glaube, für die Action würde ich auch tatsächlich eine glatte, volle Punktzahl von 10 geben. Und für das Design auch, ja, keine Ahnung, eine 8 fand ich echt auch top. Aber für die Handlung, da muss ich echt sagen, nee, das war gar nichts. Also vielleicht 3 noch. Aber denn insgesamt, keine Ahnung, bei einer 7 bleiben. Und aber auch trotzdem dem jedem Monster und Fan und ja, so Fantasy in der Richtung Fan einfach empfehlen, den zu gucken, auf jeden Fall.
ein sehr, sehr schlauer Mensch, der sich mit Godzilla gut auskennt, James Rolfe, den Angry Video Game Nerd, den ihr vielleicht kennt, hat neulich in einem Video gesagt, wenn ihr Godzilla-Filme nicht mehr als Gummikostüme macht, nehmt ihr das raus, was diese Filme halt besonders macht. Ja, sehe ich auch so. Das Besondere an Shin Godzilla war für mich immer, dass sie das hingekriegt haben, obwohl das Viech halt komplett CGI gemacht gewesen ist, dass es da Szenen gab, wo man das nicht gesehen hat. Die haben das irgendwie hingekriegt, dass es trotzdem aussah, als würde da eine Gummipuppe durchs Bild wackeln. Was vielleicht in ein oder zwei Einstellungen auch so gewesen ist. Ich weiß nicht, wie weit die da mit Attrappen gearbeitet haben. Aber in 95% der Fälle ist das Ding garantiert CGI. Und trotzdem sieht das Viech schon auch ein bisschen gummipuppenartig aus. Und das macht so eine Schere im Kopf auf. Ist es jetzt realistisch? Ist es wirklich CGI? Und so weiter und so fort. Und das trägt, so unglaublich das klingen möchte, trägt eine Gummipuppe oder zwei Gummipuppen, die sich gegenseitig auf die Nüsse hauen, zur Glaubwürdigkeit bei. Es ist total schräg. Also das ist, glaube ich, das Besondere an Tokusatsu, dass man halt so dieses Suspension of Disbelief leichter ausschalten kann, wenn man sieht, dass auch das Künstliche tatsächlich gerade wirklich passiert. Zwei Power Rangers, die in einem Gummikostüm, einem Gummimonster, auch der Power Rangers Roboter, der einem Gummimonster eins auf die Nüsse haut, ist immer noch echter als ein CGI-Roboter, der einem CGI-Monster auf die Rübe haut. Ein Puppen-Yoda ist immer noch realistischer als ein CGI-Yoda. Das so für die Star-Wars-Fans als Vergleich. Das muss man erstmal schlucken können als Godzilla-Fan. Und dann muss man auch durchaus mehr Suspension of Disbelief anwenden, um das Ganze durchgehen zu lassen. Hat man das einmal geschafft, kriegt man 2 Stunden geile Monster-Action. Monster, die sich wirklich behaken, wo Menschen drum herumlaufen. Was ich realistischer und also gerade diese, habe ich gar nicht erwähnt, diese Antarktis-Szene hat mich ja schon sehr an Aliens vs. Predator erinnert, was ja ein ganz ähnliches Setting ist. Zwei Monster hauen sich gegenseitig auf die Nüsse und dazwischen ist der Mensch und muss irgendwie überleben. Das war eine sehr ähnliche Szene, ein sehr ähnliches Setting. Und da ist wirklich Spannung geboten. Du weißt nicht, wer kommt da lebendig raus. So. Und da sind wirklich Szenen dabei, da verlierst du kurz zwar auch den Überblick, aber das ist schon alles irgendwie nachvollziehbar und das funktioniert auch. Das kriegt der Film wirklich sehr gut hin, die Action gut und nachvollziehbar hinzubiegen. Und ganz ehrlich, dem zuliebe kann ich dann auch Abstriche machen in der Handlung. Was ich nicht machen kann, ist Abstriche machen in den Figuren, die mir da präsentiert werden. Ich muss mit denen irgendwie eine Bindung aufbauen. Und wenn dann die Figur, mit der ich die einzige Figur, mit der ich Bindung aufbauen kann, und das ist eben Millie Bobby Brown, nicht den Fokus bekommt, den sie eigentlich verdient hat. Sie ist der größte Star in diesem Film. Und das hat sie sich durch Stranger Things und einige andere Dinge einfach auch verdient. Nicht den Fokus bekommt, den sie verdient hat, dann gibt's da einfach wirklich Abzüge von mir. So, lange Rede, gar keinen Sinn. Monsterkämpfe bleibe ich bei einer 9. Die sind krass. Monsterdesign lass ich mal bei einer 8. Godzilla ist mir immer noch ein bisschen zu dick. Also der ist halt immer noch zu mopsig. Ghidorah war krass. Mothra mochte ich nicht. Rodan war krass. Auf die ganzen anderen Monster hätte ich verzichten können. Aber das passte schon. Das Setdesign war da. Der Film sah gut aus. Es war sehr laut, sehr wild. Das ist ein Monsterfilm. Handlung bleibe ich bei einer 5, vielleicht eine 6. Da würde ich aber auch nicht den Film schlechter oder besser stellen als jeden anderen japanischen Godzilla-Film. Der reiht sich da in diese Reihe schon ganz gut ein. Das passt schon. Das ist in allen Belangen ein sehr gut gedrehter, sehr durchschnittlicher Godzilla-Film mit sehr krasser Action. Ich glaube, das ist so mein Fazit. Er hätte mehr sein können, haben sie aber nicht gewollt. Das ist, glaube ich, so das, was ich für mich so als Bottomline da so runterziehen kann. Ja.
Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt Durchschnitt, aber gut, ich meine, auf jeden Fall ist er deutlich besser als Godzilla's Revenge.
Das ist, glaube ich, bei allen Filmen, die wir hier zukünftig noch zu besprechen haben, der Fall.
Aber ich hatte, glaube ich, einen, der war niedriger. Ne?
Welcher war das denn neulich, den wir da besprochen? Einer von den chinesischen, oder?
Ja.
Und wir haben in den 80ern haben wir noch Pulgasari, den nordkoreanischen. Mal gucken, den habe ich auch noch nicht gesehen, das sehen wir dann.
Ja, das wird auch noch interessant.
Wird auch noch interessant werden. Ja. Gut, wenn sonst von euch niemand mehr was brillant Wichtiges vergessen hat, dann hätten wir es für heute, oder?
Ich denke schon, ja.
Guckt ihn euch im Kino an, er ist imposant, erwartet aber nicht Shakespeare oder sowas. Ja, vielleicht doch. Es ist Hamlet oder keine Ahnung.
Ja.
Es ist eher Hamlet
als Romeo und Julia.
Erster Kommentar unter dem Video, der dir genau sagt, warum die Handlung keiner wie Macbeth ist eigentlich.
Genau. Ja, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit.
Danke für die Einladung.
Sehr gerne wieder. Wir hören uns, ich glaube, nächsten Monat wieder, wenn ich mich nicht komplett täusche, endlich, glaube ich, mit der Besprechung zu Rampage, die wir schon im Frühjahr aufgenommen haben, oder Gary?
Ja, ich glaube.
Das ist schon ein bisschen her. Aber da ich im August unterwegs sein werde, relativ häufig, haben wir da keine Zeit für eine neue Aufnahme, zumindest keine aktuelle. Das heißt, wir schicken eine bereits aufgenommene Sendung und ich glaube, da geht es weiter mit dem Monsterfilmereignis des letzten Jahres. The Rock.
The Rock.
The Rock. Gegen Monster. Ja. Auf Wiedersehen.
Jo, bis dann.
Tschüss.